Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Diversify, der Private Market Podcast. Robin, mittlerweile, ich sehe es hier auf unserem schönen MacBook, Episode 27.
Wahnsinnig nachhaltig und wahnsinnig aktiv sind wir bei dem Thema.
So sieht's aus. Vorweg unser Disclaimer. Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Wie es die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen, starten wir im ersten Themenblock mit dem aktuellen. Und anscheinend hat unser Finanzminister Christian Lindner in der Sommerpause Diversify gehört oder hat sich ganz viele Podcasts mit dir angehört. Denn im Interview mit der Berliner Morgenpost forderte er oder sagte er, ich will eine Spekulationsfrist bei Wertpapiergeschäften. Ganz konkret meinte er, dass Gewinne nach 2 bis 3 Jahren Haltedauer steuerfrei sein könnten. Für Anleger keine allzu schlechte Idee, Robin, oder was sagst du?
Also wie du es gerade gesagt hast, ich bin da sehr, sehr froh. Und natürlich, wer denn in der Sommerpause hat keinen Diversify-Podcast gehört? Das hast du wahrscheinlich auch gemacht. Als
ich habe die ganze Zeit das
Griechenland entspannt. Alle 26 Folgen durchgehört.
Auf Shuffle durcheinander.
Cool. Hätte ich auch gemacht, aber ich musste ja die Stellung halten. Mhm. Nee, finde ich super. Natürlich, es wäre das, was ich aus meiner Sicht die einfachste Lösung ist. Einfach zu sagen, okay, jeder kann kaufen, was er möchte, was zu ihm passt, was zu seinem Risikogehalt passt. Und dann nach einer gewissen Zeit hat es ja nichts mehr mit Spekulation zu tun. Mhm. Und dann hat es vice versa, auf jeden Fall was mit irgendwie Vermögensbildung zu tun und mit Altersvorsorge zu tun. Und finde ich super. Ich bin ja auch gar kein Fan von irgendwelchen Listen, irgendwie eine Whitelist und irgendwie Blackliste, dass man sagt, ja, irgendwie alle ETFs sind heilig und irgendwie Private Equity ist böse und das kann man nicht machen. Sondern das zu steuern über die Fristen macht absolut Sinn. Über die Haltedauer, man sieht es ja auch bei der Spekulationsfrist von Immobilien,
ja.
Finde ich super. Was aber wichtig ist, das hatte ich ja auch das letzte Mal gesagt in unserem Podcast, als wir darüber gesprochen haben, klar, es ist sehr super, wenn man da irgendwie Haltedauern hat, dass die Erträge steuerfrei sind. Nichtsdestotrotz müssen die Leute auch befähigt werden, selbst sich ein Vermögen aufzubauen. Also genau das Thema Politik hat uns oder auch Leute, die einen Ticken älter sind als wir, in die Lage gebracht und auch alle späteren Generationen in die Lage gebracht, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird, dass du eine Rentenlücke hast. Dann ist es sehr, sehr schön, dass sie sagen, okay, Guys, ihr könnt selber Geld anlegen, das auch steuerfrei, weil es halt auch eine Spekulationsfrist gibt, wenn es wirklich für den langfristigen Vermögensaufbau ist und für die Altersvorsorge.
Ja.
Aber nächster Punkt ist, man muss die Leute auch befähigen, dass sie das wirklich können. Weil es ist ja schön, wenn man sagt, ja, du kannst 2, 3 Jahre es anlegen, aber wenn keiner eine Ahnung, also keiner irgendwie eine Ahnung hat, wie das funktioniert und dann auch noch ein aktiver Druck da ist, sich drum zu kümmern, finde ich nicht gut. Ich finde so die Basics, bin ich halt echt ein Verfechter für, die Basics sollten folgerichtig und im Zuge dessen auch in der Schule ein fester Bestandteil sein, dass man halt das Thema Education löst und alles, was ein bisschen komplexer wird oder ein bisschen weiter geht und auch mehr ins Detail geht. Natürlich, da soll man sich selber mit beschäftigen,
ja.
Aber die Basics sollten dann auch vermittelt werden. Ich finde, das ist auch eine ganz klare Aufgabe der Politik. Also einmal die Rahmendaten schaffen, check, also wenn das kommt, who knows. Die Entscheidungsfindung ist jetzt auch nicht immer allzu easy, gerade in der Ampelsituation. Aber wenn das denn kommt, muss auch noch mehr folgen aus meiner Sicht.
Ja, definitiv. Also es ist tatsächlich wirklich die Frage, die ich mir halt auch stelle. Also es ist ja natürlich absolutes Wunschdenken für Anlegende, dass man sowas mit einer Spekulationsfrist löst. Ob das Ganze, wie du gerade auch gesagt hast, in einer, anderen Koalitionspartnern, Rot-Grün, die jetzt ja eher nicht so aktienfreundlich sind.
Meinst du?
Muss man ja leider so sagen, ob das wirklich kommt oder nicht wieder dann die Keule geschwungen wird, ja, es wird nur den Reichen jetzt damit geholfen, wird sich zeigen.
Ich finde, das ist halt das eine sehr, sehr unabhängige Lösung für jede einzelne anlegende Person. Gerade so Riester, Rürup, da so Förderungen, da ist man ja schon irgendwo so rein in so ein Korsett gezwängt. Und durch sowas ist jeder für sich selber zuständig, was gut ist. Wie gesagt, ich finde, man müsste halt die Basics müssten vermittelt werden im Rahmen von den normalen Bildungseinrichtungen, auch frühzeitig. Alles darüber hinaus kann jeder sich selber aneignen. eigenen, das vielleicht besser oder schlechter nutzen. Aber finde ich gut. Halt sehr unabhängig und jeder kann halt anhand seiner eigenen Präferenzen, Risikoneigungen, Vorlieben sich Sachen aussuchen. Und dann ganz stupide. Das ist halt auch sehr, sehr simpel, finde ich. Ich
finde es auch sehr simpel, ja.
Weil dann haust du halt auch keinen Stempel drauf. Du hast immer das Risiko, wenn du sagst, ich habe jetzt eine Whitelist, dann sind ja viele Produkte automatisch schlecht bei vielen Anlegenden hinterlegt, wenn man sagt, ja, das ist nichts für die Rente. Aber am allereinfachsten ist, wenn man sagt, okay, wenn es 2-3 Jahre sind, aus meiner Sicht können es auch mehr sein, es können auch 10 Jahre sein, ist auch völlig fein. Oder man sagt halt, wenn man Richtung Renteneintritt geht, also Renteneintrittsalter geht, dann verringert sich irgendwie die Haltedauer auf 5 Jahre oder so etwas. Aber es ist das Einfachste überhaupt, das so umzusetzen. Und ich glaube, dass es auch sehr, sehr zielführend ist. Aber ja, wenngleich, also gehört noch viel, viel mehr dazu. Aber natürlich ist es ja noch nicht mal annähernd in trockenen Tüchern.
Nee, überhaupt nicht. Am Ende wird es dann doch der steuerfreie Betrag, dass Olaf mit seinem Girokonto auch nochmal davon profitieren kann.
Würde ich gut finden. Würde ich super finden.
Gehen wir weiter. Steht der nächste große IPO bevor? So, auf TikTok gehören Klarna-Schulden eigentlich so zum guten Ton. Also wenn man mal so durchscrollt, da gab es ja auch in den vergangenen Monaten oder im letzten, vorletzten Jahr da wirklich so ein Klarna-Schulden-Trend, sehr bedenklich tatsächlich. Gehört Klarna jetzt auch bald zum guten Ton in den Depots.
Hol uns doch mal ab, Klarna-Schuldentrend.
Klarna-Schuldentrend. Meinst du, ich soll jetzt meine
TikTok-Experience.
Ja, es ist tatsächlich so, dass verschiedene Creator, ich würde nicht mal sagen Creator, einfach jeder, der irgendwie ein Video gemacht hat darüber, wie sehr er sich durch die Bezahlmethode bei Klarna, also ich glaube, Klarna brauche ich niemandem erklären, wie man bei Klarna seine Rechnung bezahlt.
Was schätzt du, wie viele Kunden hat Klarna?
Hast du es aufgeschrieben hier?
Nicht gucken. ich weiß, man sieht es nicht auf dem Screen, ich weiß es sogar auswendig, weil es nicht so schwierig ist. Okay,
ich hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwischen 150 und 200 Millionen gesagt.
Respekt, 150 Millionen.
Okay.
Sehr, sehr gut. Ich dachte, ich schiebe da mal kurz eine Frage rein, dass es spannender wird.
Naja, auf jeden Fall war dieser Trend so, je höher die Klarna-Schulden, desto populärer waren irgendwie die Videos. Also letztendlich war es einfach sehr gefährlich, weil einfach Konsumentenkredite irgendwie irgendwo verherrlicht wurden.
Das ist brutal. Ja, ist ja ähnlich wie der Depotvergleich, ist ja eher so im positiven Sinne. Ja. Hey, wie bin ich aufgestellt, wie viel Gewinne habe ich? Ja, ja. Aber gerade das Thema Konsumentenkredite finde ich auch brutal. Das ist halt so eine Schuldenfalle.
Absolut, genau. Und vor allem, wenn du dir dann anschaust, was für Zinssätze dann da auch aufgerufen werden, da kommst du halt auch nicht mehr so einfach bei raus. Und wenn das dann halt so, ja, 18-, 19-Jährige, 20-Jährige dann irgendwie Screenshots aus der Klarna-App irgendwie in die Kamera halten mit, weiß ich nicht, 10.000, 12.000 Euro Klarna-Schulden. So woher erstmal? Und
so richtig
sehr, 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 sehr bedenklich auf jeden Fall.
Es ist ja so zweischneidig. Also die haben eine gute Durchdringung, kann man schon sagen, mit 150 Millionen Nutzenden. Das ist schon echt sehr, sehr ordentlich. Größter Markt mittlerweile übrigens USA.
Spannend, gegründet in Schweden.
Genau, gegründet in Schweden. Dann natürlich europäische Expansion, größter Markt, mittlerweile die USA. Das habe ich, glaube ich, nicht mehr so ganz genau im Kopf. Ich meine, über 70 Millionen Nutzer, also echt.
In den USA alleine.
Viele alleine in den USA.
Muss ich überlegen, was hat USA, 300 Millionen Einwohner?
Ist krass. Das ist krass. Und es ist wirklich warum sind die so erfolgreich? Also ich finde, es ist halt sehr, sehr gamified. Und wenn du sagtest, was haben die sich gekauft? Du kannst ja mittlerweile, der Checkout von denen ist super. Und du kannst dir halt durch den Buy Now, Pay Later Trend, du kannst dir halt Sachen leisten, die du dir nicht leisten kannst.
Ja, die Marktdurchdringung ist halt extrem gut. Du hast ja in jedem Shop. Gut, ich meine, die haben ja, also ich glaube, Game Changer war, als sie dann irgendwie sich mit Shopify da zumindest die Einbindung
connected,
hatten.
Connected, ja, voll.
Dass du halt überall einfach mit Klarna zahlen kannst.
Also ich bin da persönlich kein Riesenfan, aber es ist klar, wenn man sich mal irgendwas gönnen will, deswegen, woher kommen die Schulden, wenn man sich mal was gönnen will? Ja. Also kannst du entweder sagen, ich spare jetzt 24 Monate, dann kaufe ich es mir, aber man lernt ja, also ich als alter BWL-Student, heutiger Konsum ist mehr wert als künftiger Konsum, deswegen kaufst du dir das, willst du es ja lieber heute haben. Ja. Deswegen konsumierst du heute und dann zahlst du es ab, dann ist ja aus dem Sinn. Das heißt, du willst ja nicht sparen, du willst ja einen heutigen Konsum.
Ja.
Und er hat voll den Zahn der Zeit getroffen und halt gerade auch durch TikTok. Du musst ja sehr, sehr nach außen, willst ja halt immer was darstellen, irgendwie inszenieren, ist ja immer wichtiger. Zum Vergleich, irgendwie, als ich da zur Schule war, kein Smart, also irgendwie gerade im Abi oder so, oder Abi, gut, da hatte ich schon ein Handy, war jetzt nicht so einer, so ein Außenseiter, aber jetzt irgendwie so, als ich gerade aufs Gymnasium gegangen bin, da hatte ich
Sie jetzt, ran, so ein Sony Ericsson Walkman-Handy.
Ich hatte wirklich so ein Motorola Racer oder so. Alter. Und da bist du halt stolz, wenn du hier eine Taschenlampe hattest. War schon stark. Und dann erste iPhone war dann später hier, da war ich glaube 15 oder so.
Ja.
Und das heißt, da war Social Media gar nicht so präsent, aber jetzt ist es halt zum einen, du stellst zur Schau, wie viel Schulden du hast, aber zum anderen stellst du halt auch dich ganz anders zur Schau und damit halt wirklich eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja, wobei es tatsächlich irgendwie zwei Sachen bedienen. Also ich glaube, damals das Phänomen war damals in unserer Schulzeit auch schon so, dass du cooler warst, je coolere Klamotten du hattest. Das bedient Klarna ja in dem Sinne auch, indem du ja quasi dir Klamotten holen kannst, ohne sie erstmal zu bezahlen für 30 Tage.
Genau. Ja, und dir Sachen leisten konntest, genau, die dir nicht leisten kannst.
Oder, also ich kenne auch genug Leute irgendwie aus dem Freundeskreis, die sich, was weiß ich, irgendwie 12 Paar Schuhe bestellen mit Klarna und dann verpeilen, irgendwie 6 davon zurückzuschicken.
Bei mir auch, bei meiner Freundin ist so kleines Logistikzentrum häufig. Viele Boxen. Also, oh nee, das DHL, dann DPD, hast du noch UPS, dann weiß ja gar nicht, wo was hingehört.
Das kennt jeder.
Ja, voll. Also absolut. Die haben auch, habe ich auch in meinem kleinen Research rausgefunden, die sind wirklich groß. Also es hört sich jetzt verschwindend gering an. Mhm. Die haben einen Marktanteil von 0,6% vom Zahlungsverkehr. Man muss sich das aber mal geben, wie krass das ist. Also vom weltweiten Zahlungsverkehr. Wie krass viel Kohle das ist. Es ist halt riesig. Da habe ich keine Zahlen dazu, wie viel
also was du vergleiche, was jetzt irgendwie so Mastercard oder Visa an Prozent am Zahlungsverkehr machen?
Nein, aber das schreibst du bestimmt gerne in die Bio.
Ja. Das finden wir auf jeden Fall raus.
Ja, weil das stimmt, würde ich auch spannend finden. Ich fand es nur krass, weil es sind halt so gigantische Märkte, und das ist ja egal. Du bist ja nie irgendwie wirklich dominanter Player mit 70-80% oder selbst größer 50%, aber trotzdem bist du unfassbar riesig, einfach vom Volumen, wenn es nur 0,6% sind.
Ja, wobei, ja, ist super spannend. Wobei ich wahrscheinlich schätzen würde, dass der größte Posten am Zahlungsverkehr wahrscheinlich immer noch Bargeld sein wird.
Ich glaube, das, also so digitale Zahlungswege, ist schon viel. Also Visa ist ja der am weitesten verbreitete. Ich glaube, Visa ist noch sehr, sehr groß. Dann Mastercard, Amex ist ja eher nischiger. Amex eher Nische, Diners Club und so ist eher nischiger. Es gibt ja schon viele, eine Block. PayPal.
Boah, ist spannend. Wir können auch tatsächlich mal eine Deep Dive-Folge über Zahlungsverkehr machen. Vielleicht hast du ja jemanden aus dem Netzwerk, der sich da auskennt.
Fallen mir 2, 3 ein aus dem Zahlungsverkehrbereich.
Da können wir doch mal drüber sprechen. So, gehen wir zurück zu Klarna.
Ja. kleiner Schwenker.
Kleiner Schwenker in den Zahlungsverkehr. Was man natürlich abhandeln muss, wenn man über Klarna redet. Worüber wir jetzt eigentlich reden wollten, ist die Frage, ob Klarna nicht nur zum guten Ton auf TikTok, sondern auch bald im Depot gehört. Denn laut Bloomberg hat Klarna jetzt Goldman Sachs als Leading Bank für ihren IPO ausgewählt. Hört sich alles ganz fancy an. So macht man das. Wirst du sicherlich auch gleich mal ein bisschen was erklären, wie das da so abläuft. Und aus mehreren Quellen liest man, dass Klarna so um die 20 Milliarden US-Dollar Bewertung anstreben möchte zum IPO. Besonders spannend, deswegen reden wir natürlich im Diversify Private Market Podcast darüber, ist, wie Klarna überhaupt da hingekommen ist. Also es gibt natürlich externe Investoren, wir reden hier über Venture Capital, wir reden hier über PE, also Private Equity. Die größten PE-Firmen sind mit dabei. Wir reden über Silver Lake, die Airbnb, Twitter oder Expedia gemacht haben. Sequoia, größter Tech-Investor der Welt. Apple, Nvidia. Noch viel, 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 viel mehr. Permira, die haben Zendesk gemacht, Squarespace oder auch Engel & Völkers. Das fand ich interessant tatsächlich. Die sind alle bei Klarna mit beteiligt und die würden ja alle profitieren davon, wenn es einen erfolgreichen IPO geben würde.
Fragezeichen,
Ausrufezeichen, also, Punkt.
Immer eine Frage der Einstandsbewertung.
So sieht's aus.
Also jetzt, die Namen, die du jetzt genannt hattest, es gibt Fonds, haben ja grundsätzlich auch verschiedene Fokusbereiche in verschiedene Stages. Jetzt eine Klarna, ganz klassischer Weg, wurde gegründet, gute Idee gehabt, schön gewachsen, dann erst Venture Capital finanziert, dann irgendwie größer gewesen, dann ging es in Growth-Bereich, dann Private Equity, klassisch PE Growth Fund, der dann eingestiegen ist, weitere Wachstum vorangetrieben hat. Und würden alle profitieren? Nein. Also die Klarna hatte, wie es immer so ist, auch immer alles eine Frage des Preises.
Ja.
Eine Klarna, die hatte ihre Top-Bewertung im Jahr 2021. Da haben sie noch eine Finanzierungsrunde gemacht. Da waren sie fast doppelt so viel wert. Also es war ja noch so der Hype, 2021 war so die Sturm- und Drangzeit.
So gerade frisch Corona-Down weg. Und dann
volle Geld richtig locker gewesen. Leute haben
Online-Shopping gemacht.
Ja, das ist also wirklich richtig, wirklich so. Also wahnsinnig gute Zahlen gehabt. Und dann aber auch das Geld von den Funds. Also du konntest dich da nicht retten. Also du hast sehr, sehr schnell Runden umsetzen können.
Das war genau diese Zeit, wo diese TikTok-Trends tatsächlich waren. Diese 2021 rum.
Wirklich, ja. Und genau da, als es halt wirklich so massiv gehypt war, wahnsinnig gute Zahlen. Das heißt, da sehr guten Rückenwind gehabt. Und dann kam auch noch das niedrige Zinsniveau dazu. Ja. Wie gesagt, die ganzen VC und PE-Fonds, in dem Falle eher Private Equity, weil es schon Later Stage war, wollten Gelder deployen, dann eine sehr, sehr hohe Bewertung gekommen. Wenn man da eingestiegen ist und jetzt bei irgendwie guten 20 Millionen der IPO-Erfolg, nee, ist kein so guter Deal, aber du kriegst deine Stücke weg, ist ja auch nochmal was. Und dann, also das nochmal.
Genau, das meine ich damit. Also du kriegst dich halt irgendwann halt jetzt mal liquidiert.
Ja, genau. Ist ja dein Exit-Kanal. Für alle früheren Investoren, Glückwunsch, sauber, gut gemacht.
Wobei auch, was ich gelesen hatte, dass auch relativ viele auch schon rausgekauft wurden von den.
Ja, du hast ja immer Secondaries. Dann irgendwann, also Secondary-Transaktionen mit Abschlägen. Dann hat es im Jahr 22 auch nochmal eine Finanzierungsrunde. Das war nochmal eine deutlich niedrigere Bewertung. Es waren wohl 6,7 Milliarden. Also mal deutlich
von 45,6 Milliarden auf 6,7 Milliarden runter.
Ja, also extrem runtergegangen. Und wenn du da eingestiegen bist, also gerade so die letzten Investoren, die rein sind, auch wieder geiler Deal, also 22 eingestiegen und dann, das ist ja so der Best-Case-PE. Du steigst ein 2022 und hast eine Bewertung von 7 jetzt gerundet, also 6,7 Milliarden bei 7 Milliarden gerundet und dann bist du jetzt irgendwie bei 21, verdreifacht und kommst raus und dann sagst du, sauber, schon gut. Also das ist schon gut. Ein Teil wird ja immer dann Free Float gegeben, direkt bei der Emission. Du hast aber auch noch andere, die von Bestandsinvestoren, die das länger halten müssen, so ein Lockup und dann verkaufen dürfen. Aber was kann man sagen? Bewertungen waren halt super, super hot. Dann sind sie runtergekommen. Sehr, sehr viele haben da wirklich sehr, sehr gute Deals mitgemacht, aber weil das Unternehmen wahnsinnig geil gewachsen ist. Hat sich sehr, sehr gut entwickelt, aber ein paar haben Pech gehabt, die halt wirklich bei der Super-Hype-Phase sind. Was ist das für mich auch, was der Markt so zeigt? Es war alles sehr, sehr heiß, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Also es gab halt Jahre, da war das Geld viel zu locker. Jetzt mittlerweile ist es wirklich besser. Also die Bewertungen sind humaner, Bewertungen sind runtergekommen. Und jetzt sind es realistische Preise, weil Deals können gut sondiert werden, du hast eine ordentliche Due Diligence, du schaust dir das alles an und es werden eher keine zu hohen Bewertungen mehr gezahlt, sodass alles halt irgendwie so den besseren, ja, irgendwie so einem ruhigeren Fahrwasser ist, was halt auch sehr, sehr viele Chancen jetzt aktuell bietet, weil der Markt nicht zu hot ist und du eher niedrigere als zu hohe Bewertungen zahlst, aus meiner Sicht.
Ja. Ja, grundsätzlich stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, also Klarna hatte ein IPO schon öfter mal, ich würde nicht sagen angekündigt, aber die Gerüchte waren wie schon auch vor Corona da.
Liegt ja irgendwann mal nahe.
Ne, also irgendwann, wenn du da mal da ein bisschen an Bewertungen angesammelt hast, dann solltest du vielleicht mal drüber nachdenken.
Wobei das ja auch, also es gibt ja immer weniger IPO-Kandidaten. Es werden jetzt tatsächlich auch viele Unternehmen werden wieder delisted. Also werden wieder von Public zu Private.
Die Entwicklung ist negativ, deutlich.
Und die IPOs sind auch immer später, deswegen passt das schon gut ins Bild. Also es gibt weniger, aber die Volumen der IPOs sind halt immer höher.
Ja, aber allein die Anzahl der Companies, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe oder gehört habe, allein die Anzahl der Companies ist in den USA, die an der Börse waren, ist deutlich, deutlich
gesunken. Ja, ist rückläufig.
Ja. Die Frage ist natürlich, ob sie es jetzt durchziehen. Ich meine, das ist wahrscheinlich so ein erster Schritt, dass man sich da eine Bank aussucht, die da als Leading Bank sozusagen für den IPO ist. Ist mit Goldman Sachs jetzt ja auch kein Unbekannte.
Schon mal gehört,
Schon mal gehört. Ja, wie siehst du das?
Also ich glaube auch, dass es jetzt eher so aussieht, als würden sie es durchziehen. Vor allem der CEO wurde ja auch vor kurzem dazu gefragt. Und er so, ja, also es ist jetzt nicht so super, also nicht super unwahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie er es formuliert hatte. Er hat gemeint, ja, es gibt ja schon so viele Sachen, die ganz gut passen würden. So nach dem Motto. Also sieht, glaube ich, schon ganz gut aus. Mir jetzt auch durchgesickert ist, dass er eine Bank schon mandatiert hat. Heißt natürlich nicht, dass es jetzt kommen muss. Aber das Marktfenster ist nicht, aus meiner Sicht nicht so übel. Was man strategisch ableiten könnte, also GS ist grundsätzlich bei IPOs ein großer Player. Man könnte davon auch ableiten, dass er, du kannst ja auch, also man kann sich auch aussuchen, wo gehe ich jetzt an die Börse? Gehe ich jetzt gerade irgendwie in Europa, gehe ich in London, gehe ich in Schweden an die Börse, gehe ich in Frankfurt an die Börse, oder gehe ich in den USA an die Börse? Ich glaube, mit einer Goldman Sachs, als Koordinator gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich eher ein US-IPO wird, was auch gut passen dazu würde. Jetzt gerade auch die Herleitung von Hendrik, der sagt, wow, die haben ja schon eine krasse Marktdurchdringung dann in den USA und ist so eine, ich würde es fast Love-Brand nennen, mhm, weil sie halt vielen Menschen viel ermöglicht. Und es auch alles sehr, sehr human darstellt, selbst wenn man eigentlich irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Zahlen.
Jetzt bei der Larchbett fällt mir auch ein, die hat noch, glaube ich, in dieser 2021er, die hat eine riesen fette Kampagne mit Snoop Dogg, erinnerst du dich?
Nee.
Sie ging auch viral komplett.
Also wirklich?
Das war richtig, richtig krasse Kampagne, damals von Klarna mit Snoop Dogg, ja.
Krass. Da muss ich mir anschauen.
Ja.
Auf jeden Fall. Durch das, dass sie da so eine gute Positionierung haben, jetzt auch als gerüchtet, dass sie mit einer großen US-Bank, also einer großen US-Investmentbank sprechen, spricht für mich halt eher von US-IPO und jetzt nicht irgendwie gesplittet, und das sag ich mal jetzt London und Schweden als Beispiel, und splittet es auf, gehen wir an zwei Börsen public. Und ich glaube schon, also vielleicht auch aktuelle Marktlage IPOs. Also man sieht jetzt nicht so super viele, aber es ist für mich so augenblicklich ganz gut, weil das Spannende, was man gesehen hat, wir reden jetzt ja heute gar nicht über Markt, sondern ja, für mich trotzdem vielleicht, also wie habe ich den Markt wahrgenommen? Es war ja krass, es kamen ein paar Sachen zusammen, jetzt gerade in unserer Sommerpause. Auch das ist also ein Riesenabverkauf, Riesenpanik, Volatilitätsindex, also der VIX, brutal in die Höhe geschossen, aber auch genauso schnell gefallen. Das ist eigentlich das Beeindruckende. Was sagt der Volatilitätsindex aus? Das ist ja die implizite Volatilität, also die erwartete Schwankung am Markt, ne? Und das heißt, die alle sind panisch geworden. Du hast halt irgendwie das Pulverfass in Japan, wegen den Carry Trades, also viele da Kapital aufgenommen zu günstigen Zinsen, dann einen Kapitalmarkt angelegt, dann irgendwie auch in andere Assets angelegt, und dann kommt nicht nur einer, kam zwei Zinserhöhungen. Alle haben gesagt, oh Gott, ich muss jetzt alles abstoßen. Und dann war das halt so ein Riesenstrudel, dass dann ja Nikkei brutal abgeraucht ist, alles abgeraucht ist. Dann ist ja, dann haben ja alle gedacht so, auch in den USA, ja, ich hoffe, dass jetzt die Wirtschaft ein bisschen schnupft, dass da irgendwie weniger Stellen geschaffen werden, dass alles ein bisschen schwächer ist, weil dann werden endlich die Zinsen gesenkt. Und haben alle gemerkt, oh, Moment mal, Japan fällt. Wenn ja die Rezession schnupft, dann fallen zwar die Zinsen, aber dann sinken ja vielleicht auch die Unternehmensgewinne. Und alle Rezessionsangst, da Abverkauf, dann Nahe Osten, geht's immer weiter, richtig kritische Situation. Dann Ukraine denkt sich nicht, also es reicht jetzt nicht zu verteidigen, ich gehe da auch irgendwie ein bisschen aggressiver ran an die Geschichte. Und
Vielleicht mal ganz kurz, was ich besonders interessant fand, vor allem der Startpunkt war ja in Japan.
Ja.
Und es ist ja weltweit abgerauscht.
Ja.
Ist egal. Was du ja immer überall hörst, dass du, wenn du dein Aktienportfolio aufbaust, dass du besonders diversifiziert sein sollst. Was bringt denn so eine, also das ist tatsächlich vielleicht mal eine Frage für den nächsten Podcast. Was ist denn überhaupt eine globale Diversifizierung wert, wenn du halt so eine Ereignisse hast, die komplett den Markt abrauschen lässt im Aktienmarkt?
Ja, das ist ja genau das Ding, was wir immer predigen. Klar, du kannst jetzt untereinander sagen, okay, ich kaufe mir einen Regenschirm und ein Soft-Eis-Unternehmen. Wenn es regnet, dann geht, das ist ja perfekte Diversität, also ich weiß nicht, ob es die perfekte ist, aber auf jeden Fall von der Korrelation ganz interessant. Wenn beide jetzt börsennotiert sind. Wenn es regnet, kaufen wenig Eis. Das heißt, die eine Aktie steigt, irgendwie gute Aussichten.
Ich glaube, das ist aus irgendeinem BWL-Buch geklaut, das habe ich schon mal gehört.
Habe ich geschrieben. Und die Eisaktie fällt. Aber wenn dann super geiles Wetter ist, braucht ja keinen Regenschirm. Ja. Wobei, vielleicht halt als Sonnenschutz, haben sich da weiterentwickelt, diversifiziert. Aber das heißt, eigentlich gleichen die sich aus von Entwicklungen. Mhm. Aber wenn der Gesamtmarkt fällt, ist ja das, was du jetzt gesagt hast, das bringt dir nichts. Wenn alle sagen, ich habe jetzt Angst, ich finde die Asset-Klasse Aktien, da habe ich jetzt Angst, da will ich jetzt Risiko reduzieren, dann bringt dir die beste Diversifikation nichts. Natürlich, wenn du jetzt 100% in Nvidia hast und Nvidia komplett in die falsche Richtung entwickelt, also volle Möhre, komplett falsch und es voll abschmiert, dann zieht es alle, die meisten Semiconductor-Aktien runter, auch irgendwie auch die globalen Märkte runter. Aber jetzt einem Automotive-Unternehmen in Oberbayern macht es nicht so viel. Also hast jetzt keine hohe Korrelation.
Ja.
Also es bringt schon was. Deswegen ist es immer besser, möglichst breit in verschiedene Sektoren und überregional aufgestellt zu sein. Aber nichtsdestotrotz, der Gesamtmarkt korreliert halt miteinander, weil das eine Asset-Klasse-Aktien ist. Und das ist ja, was wir predigen, wo ich ein riesen Verfechter bin. Wir sagen ja auch nie, hey, mach jetzt alles in Private Equity, weil das ist ja genau das Gleiche. Wenn der Private Equity Markt irgendwie ein Thema hat, dann fällt da der Private Equity Markt.
Das ist eigentlich auch falsch, ne?
Ja, voll. Voll. Und das ist ja genau das, was wir sagen, deswegen die Beimischung, dass er sagt, ich meine jetzt nicht, auch wenn ich diversifiziert bin, 100% Aktiendiversifikation, sondern misch da noch was bei, dass halt einfach Assetklassen hast, die untereinander negativ im Idealfall oder halt gering korrelieren, dass halt sagst, das Beispiel habe ich glaube auch schon mal genannt, dass halt sagst, gerade bei Infrastruktur, du investierst irgendwie in einen Solarpark, wenn Corona kam, erinnert euch bestimmt auch noch dran, wie die Märkte abgeraucht sind, aber alles, weil die Welt auf einmal stillstand, alle raus sind aus riskanten Assetklassen, dann bist du aber als cleverer Investor, hast du noch beigemischt, hast du einen Solarpark gekauft. Ist die Sonne untergegangen während Corona? Nö. Gab's, war der Stromverbrauch höher, in der Industrie vielleicht nicht, aber jeder ist daheim rumgehockt, hat irgendwie sein Handy zweimal laden müssen, die ganze Zeit am Laptop, hat irgendwie Netflix geguckt, bis irgendwie der Kopf geraucht hat. Die übrigens sehr, sehr gute Zahlen jetzt reported haben. Netflix fand ich beeindruckend. Neues All-Time-High.
Spannend. Ja, die Werbeeinnahmen sind richtig gut gewesen.
Ja, ja, vor allem da der Trend ist auch sehr clever. Sieht eine Sättigung am Marken, geht raus.
Anderes Thema.
Genau, jetzt nochmal die Frage, ja, also das, du hattest einen extremen Anstieg der Volatilität, das heißt der Angst am Markt, aber trotzdem kam das ja alles, die Märkte, wir sind jetzt ja wieder über den Ständen von vor dem Einbruch. Also ich hatte auch was dazu geschrieben gehabt und ich habe es auch nicht Crash genannt, es war halt mal so ein Huster und ja. Halt so eine Korrektur, klar werden viele panisch, aber auf Sicht immer more likely, dass die Märkte auf lange Sicht eher positiv verlaufen, was das Ziel ist an der Weltwirtschaft. Und um die Frage zu beantworten, wie schätze ich die Marktlage ein, die ich mir selber gestellt habe? Ich glaube, die Marktlage ist ganz gut, weil die Leute ja doch eher optimistisch sind. Man hat gesehen, okay, auch wenn es einen Rückschlag gibt, eher positiv nach vorne blickend.
Ich meine, wir wären jetzt nicht der Private Market Podcast, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen oder du nochmal den Prozess skizzierst, wie man denn als Private Equity Investor bereits vor einem IPO quasi an Klarna profitiert, einfach um diese Strecke wirklich einfach mal nochmal ein bisschen besser zu verstehen.
Also als Beispiel, du hast irgendeinen Fonds, der auf europäische Growth-Unternehmen fokussiert ist. Den bieten zum Beispiel wir an. Und der sammelt jetzt gerade Geld ein. Und dann über uns investierst du 1.000 Euro. Das landet dann als LP Money bei diesem Fonds. Ja, zum Beispiel Permira. Und Permira sagt, was gibt's denn gerade am Markt? Wer braucht denn da Kohle? Und dann sieht er, okay, ich möchte jetzt, ich sehe jetzt Klarna, ich würde gerne in Klarna investieren. Und dann guckt er sich die Runden an und sagt, die letzte Runde, die in 2021, die war ja teuer, irgendwie mit einer Riesenbewertung, aber jetzt kommt es extrem runter, 6,7 Millionen, ich glaube, das ist der Deal, da will ich dabei sein. Dann kommt Permira, spricht mit dem Management von also das GP, das sind mit GP und LP. LP, wenn man bei uns jetzt zum Beispiel investiert, dann ist man quasi Kommanditist, wenn es jetzt eine GmbH und Co. KG wäre, das heißt, du gibst nur Kapital.
Also GP, General Partner, LP,
Limited Partner. Genau. Also du gibst das Geld, ist in der Hülle. Bei uns ist er immer fully paid in, also steht zur Verfügung. Es ist voll investiert gleich in den Fonds und dann suchen die sich geile Deals. In dem Fall jetzt irgendwie Permira sagt, das ist ein Schnapper, schlage ich zu. Und dann managt der General Partner, sagt, okay, ich strukturiere das, ich mache das alles. Und dann fließt das Geld an Klarna, um zu wachsen.
Ja.
Und das ist ja quasi unser Geld oder das Geld, das über uns investiert wurde, und dann entwickelt sich das Geld weiter, dann sieht man bei uns immer den Net Asset Value, Netto Inventarwert steigt immer weiter, und dann ist es soweit. Dann kommt jetzt 2024 der IPO, dann wird das Investment verkauft, dass man unterstellt, dass alles durch Permira lief, also was wahrscheinlich
vereinfacht einfach mal.
Also vereinfacht, dass die irgendwie das gesamte Kapital in dieser Gesellschaft gestellt hätten und es nur eine Runde gab mit den 6,7 Milliarden Bewertung. Und dann würden vielleicht alle anderen Gesellschaften irgendwie verwässert und zum Beispiel Permira gehören, die haben 6,7, zu einer Bewertung von 6,7 Milliarden haben sie investiert und haben 50% des gesamten Kapitals gestellt in dieser Gesellschaft. Das heißt, sie haben, das ist kompliziert, 3,35 Milliarden investiert, denen gehört die Hälfte der ganzen Gesellschaft.
Ja.
Dann wird jetzt auch unterstellt, die gesamte Company geht an die Börse und alle anderen bestehenden Investoren werden zurückgezahlt, dann hätten sie jetzt aus den 3,35 die Hälfte von den 20 Millionen Milliarden, was der Ziel IPO Bewertung ist, würden sie zurückkriegen. Das heißt, sie hätten aus den 3,35 Milliarden hätten sie 10 Milliarden gemacht in den 2,5 Jahren.
Also ein schönes Multiple von 3.
Genau, also ein super Multiple. Das kriegt dann der Fonds wieder zurück.
Also Verdreifachung.
Genau. Und eigentlich muss ich mich darüber fragen, was das heißt. Dann kriegen die das Geld zurück in die Fondsstruktur und dann also je nach Form, manche sind ja evergreen, das heißt, sie investieren dann wieder.
Ja.
Andere schütten das aus, gerade bei so Closed-End-Funds. Und dann als Anleger kriegst du das dann ja wieder gespiegelt. Dann gibt es halt die Management-Fees, die laufen von dem General Partner für das Management, für das gute Raussuchen von Klarna, kriegen sie das Geld laufend. Dann hast du irgendwie noch Abzüge, jetzt heißt es nicht für dreifach, vielleicht hast du nur für 2,8-fach in 2 Jahren. Blöd, trotzdem nicht so schlecht.
Ja.
Und dann gibt es noch den Carry, das ist quasi der Gewinnanteil von dem Manager. Immer unterschiedlich hoch, zwischen 10% und 20% auf den Gewinn, auch noch für den guten Deal, den er gemacht hat. Und dann wird das Geld ausgeschüttet an einen der Anlegenden und hat dann auch sein Geld wiederum vervielfacht durch das Investment. Das ist so der Prozess. Also Geld erstmal über eine Plattform in eine Fondshülle, dann Fondsmanager investiert in irgendein Unternehmen, das es gut findet, dann wird irgendwie, gibt es ein Liquiditätsevent, es kann Weiterverkauf sein, es kann IPO sein oder auch wieder Zurückübertragung an die Gesellschaft oder whatever. Also auf jeden Fall gibt es ein Liquiditätsevent, dass der Fonds wieder rausgeht. Dann geht das Geld wiederum zurück in die Fondshülle, in die Private Equity Fondshülle, werden da Kosten abgezogen und dann fließt es wieder zum Anlegenden.
So sieht's aus. Und dann, je nachdem, wenn es dann IPO gibt oder vielleicht dann auch irgendwie einen Verkauf oder wie auch immer, fließt es dann zurück, wie du es gerade gesagt hast. Was sagst du denn dann nach, wenn ein IPO stattfindet, ist Klarna für dich mit dem Geschäftsmodell in Kauf?
Ich finde das Geschäftsmodell gut. Meistens ist ja so, du hast meistens so den Hype gerade.
Ja.
Direkt beim IPO steigt, dann fällt es eher. Also ist häufig so, nicht immer. Also keine Garantie, aber dann fällt es meistens eher wieder. Und auf lange Sicht steigt es dann erst wieder. Das heißt, musste ich sofort, also Prio A, vorm IPO dabei sein, weil schon sehr, sehr viel Wertschöpfung vor dem IPO einfach passiert.
Aber du machst so clever wie CVC, da haben wir auch drüber gesprochen. Die haben ja das
stimmt.
Sehr gut antizipiert.
Das stimmt. Ja, die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gesteuert, auch die Preise. Preispunkt gut gesetzt. Die haben es echt gut gemacht. Aber am allerbesten ist immer vor dem IPO, aus meiner Sicht schon investiert zu sein. Dann, wenn man denn die Company gut findet, im Zuge des IPO und danach, also ist halt häufig so, dass danach erstmal, dass es halt sehr hochgezockt wird, weil alle FOMO haben, Angst nicht dabei zu sein, dann fällt es eher wieder. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich finde halt, meine Erfahrung ist, dass ein Großteil der Wertschöpfung und Wertsteigerung schon passiert, bevor eine Company IPOt.
Ja, das können wir ja erstmal so stehen lassen. Robin, kommen wir zum zweiten Themenblock. Ich fühle mich, dass der erste Themenblock schon ein klassischer Deep Dive war. Haben wir sehr, sehr intensiv gerade drauf eingegangen. Kommen wir zum nächsten Thema.
Dann machen wir den kürzer.
Machen wir den etwas kürzer, je nachdem, wie viel du erzählen magst zum nächsten Thema. Denn der ist ähnlich spannend, wenn nicht sogar noch spannender als das, was wir gerade besprochen haben. Es gibt demnächst ein neues Produkt auf der Nao-Plattform. Wie genau das strukturiert ist, das besprechen wir auch noch einmal im Detail. Thematisch können wir allerdings auch schon so viel verraten. Es wird auch wieder ein Private Market Produkt sein. Genauer gesagt, es wird ein Private Debt Produkt sein. Im Handelsblatt erst letztens gelesen, dass Kenneth Binnick, Managing Director von Hamilton Lane, Private Credit oder Private Debt Infrastruktur und Secondaries für Investoren empfiehlt. Das passt dann ja fast ganz gut, dass wir das auch bald anbieten werden.
Also wenn es nur eine Lösung am Markt gäbe, also am deutschen und österreichischen Markt, muss man jetzt ja auch sagen, hatten wir auch unser Go-Live vor 2 Wochen.
Ja.
In Österreich, wenn es nur eine Lösung gäbe, wo man diese 3 Asset-Klassen oder diese drei Bereiche ab 1.000 Euro mit 3 Klicks kaufen könnte, das wäre toll.
Das würde ich sofort machen.
Das würde ich auch machen.
Robin, erzähl doch mal.
Ein kurzer Werbeblock.
Erklär doch mal bitte so kurz wie möglich, was ist Private Debt?
Private Debt ist Kreditvergabe an Unternehmen und Projekte. Mal kurz, ne?
Das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr kurz gewesen. Und wieso kann ich bis jetzt als Privatanleger nicht in Private Debt investieren?
Also du hast, wenn du jetzt ein mittelständisches Unternehmen als Beispiel hast, die Bilanz des Unternehmens sieht so aus, gibt Eigenkapital und Fremdkapital und meist ein nicht unwesentlicher Teil ist durch Bankkredite zur Verfügung gestellt. Irgendwann sagen aber dann die Unternehmen, ist mir entweder zu groß, dann hast du halt häufig hast du dann so Konsortialkredite, weil halt einer so Lead Arranger ist und der strukturiert den Kredit und dann wird es so unterverteilt auf viele verschiedene Banken. Und irgendwann sagen die, ich möchte bankenunabhängig finanziert sein. Sagen sie, okay, in dem Verschuldung, also ich möchte Fremdverschuldung, ich möchte kein Eigenkapital rausgeben, dann kann ich eine Anleihe begeben. Das heißt, du diversifizierst quasi deine Gläubiger. Deine bisherigen Gläubiger sind Banken und dann sagst du bei Anleihen, okay, dann sind es jetzt tausende kleine Anleger über die Börse, die da anlegen oder halt auch ein paar Instis. Noch eine Alternative sind Debt Funds oder halt Private Credit, das ist der Credit Fund, das Geld auch in sehr, sehr großen Voluminas an ein Unternehmen oder ein Projekt. Ein Projekt kann auch sein, irgendwie eine Immobilientransaktion, also Real Estate, Private Debt oder ein Infrastrukturprojekte vergibt. Das ist jetzt nicht so der Prozess. Warum können, also man kann das irgendwie vergleichen mit Banken. Also das ist eine Bank, also einfach wie ein Kreditgeber, der aber keine, das ist kein kleines klassisches Bankdarlehen, sondern es kommt aus einem Fonds, der sich auf so Darlehensvergaben spezialisiert hat. Und warum können das, warum kannst du als Privatanleger nicht investieren? Sehr ähnlich wie bei, bisher nicht investieren, sehr ähnlich wie bei Private Equity. Es ist halt einfach, in der Regel sind es so alternative Investment Funds von der Struktur, die sind einfach regulatorisch nicht vorgesehen und zum anderen auch von der Losgröße nicht vorgesehen für Kleinanleger.
Okay. Wenn ich mir jetzt überlege, okay, irgendwie sehe ich da eine Ähnlichkeit, warum soll ich nicht einfach in Unternehmensanleihen investieren?
Das ist ja wieder genau das, wo wir vorhin auch drüber gesprochen hatten, das Thema Korrelation. Also das einmal ist halt börsennotiert, einmal nicht börsennotiert und man muss auch, also so die Default Rate, also ja, Default Rate würde ich gar nicht zwingend sagen, also wenn man jetzt selbe Bonitäten miteinander vergleicht, aber es zeigt einfach, dass das Private Credit Markt ist irgendwie solider, also ist zum einen weniger Schwankungen. Okay. Bei der Privatgehandel ist natürlich auch weniger Pricings, aber es ist stabiler. Und du hast gerade über Management der Portfolien, also du hast andere Branchen, du hast ja meist auch sehr, sehr nischige Projekte, du hast auch viel Real Estate, viel Infrastructure und sowas. Und du hast auch auf Defensive jetzt Medizintechnik oder sowas als Investments. Und bei Anleihen, die ziehen ja meistens besser, wenn es auch irgendwelche Marken sind, die ganz gut sind. Also du hast unterschiedliche Branchen, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, jetzt gerade wenn mal eine schwierigere Situation da ist. Du hast jetzt das Unternehmen A, das ist ein Zulieferer für irgendwelche
Regenschirme.
Ein anderes. Ich will das auch so an die aktuelle Situation. Irgendwie ein Zulieferer für Elektroautos bei Porsche. Als Beispiel. Da ist die Nachfrage jetzt gerade irgendwie eher rückläufig, weil das alles nicht so gut vorangeht. Und dann sagst du, okay, der Zulieferer A, der hat sich komplett refinanziert über Anleihen. Und der Zulieferer B über Private Debt. Wie viele Gläubiger hat der Zulieferer A? Tausende. Wie viele Gläubiger hat der Zulieferer B? Einen, diesen Fonds. Und was ist das Ziel von der Bank? Okay. Die Bank möchte,
dass es nicht so viele Gläubiger gibt.
Nee, die Bank möchte zurückbezahlt werden. Weil du bist ja, das ist ja der große Unterschied von Private Debt und Equity. Du gehst ja kein Eigenkapitalrisiko ein, sondern der Deal ist, ich gebe dir Kohle, ich will Zinsen auf die Kohle und ich will die Kohle zurück. Und da hat jeder das eigene Interesse, aber einfach das zu managen, ist halt deutlich einfacher, wenn da nicht so viele Menschen involviert sind. Und durch das hast du halt häufig, gerade wenn jetzt irgendwie eine schwierige Situation ist, wie jetzt zum Beispiel diese Zulieferer von Elektromotoren bei irgendeinem Unternehmen, das jetzt gerade eine rückläufige Nachfrage feststellen muss, hast du einfach mehr Möglichkeiten, um da auch an den Terms zu arbeiten, einfach weniger Leute am Tisch. Und noch ein Thema, du hast Anleihemarkt, das ist ja für viele immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Also der Anleihemarkt, eine Anleihe ist einfach ein Kreditverhältnis. Also du gibst quasi irgendeinem Unternehmen einen Kredit, investierst 1.000 Euro, kriegst da 5% jedes Jahr oder am Ende der Laufzeit halt als bei einem Zero-Bond, das nur am Ende der gezahlt wird. Und dann ist der Deal, dass du zurückbekommst. Kurs kann schwanken, weil Bonität ist schlechter, Zinsniveau steigt und dann ist eigentlich eine Alternativanleihe attraktiver etc. Also das sogenannte Zinsänderungsrisiko gibt es da noch. Und dann ist auch das Thema, du kannst sie kaufen, ist gut, du kannst sie kaufen, aber was man auch sieht, zum Beispiel im Anleihemarkt, oft ist Liquidität gar nicht so gut, weil der Anleihemarkt, der wächst immer weiter, der wird schon immer größer, weil es auch interessant ist, in der Kapitalstruktur kein Eigenkapitalgeber zu sein, sondern Fremdkapitalgeber, weil es eher defensiver ist vom Charakter. Das heißt, ich bin jetzt nicht Aktionär, sondern ich bin Kreditgeber über eine Anleihe. Aber im Anleihemarkt sieht man auch, jetzt gerade in so Situationen, wie jetzt vor ein paar Wochen, als die Märkte so eingebrochen sind und die Volatilität extrem gestiegen ist, da hast du auch extrem hohe Aktivitäten am Aktienmarkt und da fließen teils auch viele Mittel aus dem Anleihemarkt raus. Das heißt, du hast weniger Liquidität im Anleihemarkt, der ohnehin schon sehr, sehr groß sind. Und dann erhöhen sich die sogenannten Spreads. Also das ist der Preis zwischen also Geld und Briefkurs, da die Spanne. Und das kann auch zu sehr, sehr schlechten Konditionen führen, wenn du denn wirklich verkaufen möchtest. Und es nimmt dann irgendwie auch wieder den Vorteil einer Liquidität und des defensiven Charakters, wenn du halt, ja, deutlich schlechtere Preise gestellt bekommst. Aber der konkrete Unterschied, das ist sehr, sehr ähnlich. Das eine ist nur an der Börse gelistet, das andere nicht. Und bei Private Debt, du machst ja keine Single Investments, es ist ein Portfolio. Was auch ein Vorteil ist, dass du halt sagst, du hast jetzt nicht nur diesen einen Automobilzulieferer, sondern es ist ein breit diversifiziertes Portfolio aus Unternehmungen, aus den verschiedensten Branchen, vom Regenschirm über den Eisverkäufer bis hin zum Elektroautomotorbauer.
Ja.
Und dann halt auch noch Themen wie Infrastruktur oder Real Estate. Gibt aber auch, muss ich auch sagen, gibt es natürlich auch an der Börse. Also irgendwie so ein Anleihefonds. Aber nichtsdestotrotz, du hast mehr Stabilität, gerade durch die vorskizzierten Themen bei Private Debt im Vergleich zu Anleihen. Und du hast halt einfach weniger Schwankungen.
Genau, vielleicht einmal nochmal ganz kurz zum Verständnis. Also der Private Debt Fonds wird nicht an der Börse gehandelt, deswegen gehört er zum Private Market.
Genau.
Aber der kann theoretisch auch in börsennotierte Unternehmen investieren.
Klar.
Okay.
Klar.
Das zum Verständnis, wann ist Private Market und wann nicht.
Genau. Also ist halt die private und nicht die öffentliche Kapitalvergabe.
Genau. Dann erzähl doch mal ganz kurz, welches Risikoprofil hat denn so ein Private Debt Fonds?
Also kann man nicht pauschal sagen, mit dem wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen, wenn der bei uns kommt. Dann nehme ich immer gerne die Risikoklasse, also die einfache von der PRIP, was auch immer im Basisinformationsblatt steht. Da haben wir eine 3 von 7, also eher so ein geringeres, mittleres Risiko. Woran liegt es? Genau das, was ich gesagt hatte, es hat eher ein defensiver Charakter. Du gehst halt einfach in einen anderen Bereich der Kapitalstrukturkurve. Du gehst nicht ins Eigenkapital, sondern du gehst ins Fremdkapital. Das ist einfach per se defensiver, besser planbar.
Genau, zum Vergleich, ein MSCI World hat eine 4.
Genau.
Der Private Equity Fonds, den wir auf der Plattform haben, hat eine 4. Also tatsächlich sogar eine Risikostufe geringer.
So sieht's aus.
Und du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, mit welchen Renditen kann ich rechnen, wenn ich sage, ich werde jetzt Private Debt Investor?
Also netto bist du ja aktuell so bei 7,5, 8,5%, also netto nach Kosten, was attraktiv ist, was echt, also finde ich für die Risikoklasse, Chance, Risikoprofil, ist echt spannend. Das ist aber auch so eine Eigenheit bei Private Debt, du hast meistens variable Kreditvereinbarungen, also gerade hast ein ganz gutes Niveau, dass du halt sagst, wenn es das Zinsniveau sinkt, deswegen auch die Range 7,5 bis 8,5, das ist so die Zielrange, weil wenn jetzt das Zinsniveau sinkt, also der Euribor, der Einstand irgendwie fallen sollte, dann geht es slightly runter, aber das ist so die Zielrendite, die der Fonds anstrebt.
Schüttet der aus oder ist das ein Thesaurierender?
Gibt es verschiedene Tranchen, bei dem ist auch, ich meine, monatlich investierbar und quartalsweise veräußerbar. Mhm. Also auch von der Liquidität recht gut.
Mhm. Und gut, du hast jetzt ein bisschen was über die Charaktereigenschaften gesagt. Für wen ist so ein Private Debt Fund geeignet? Jemanden, der auch sagt, ich finde Anleihen extrem geil, für den ist sowas geeignet?
Absolut, also 100%. Letztendlich sagt es ja die Geeignetheitsprüfung regulatorisch, für wen es geeignet ist.
Ich finde schön, dass du hier bei der Notizen so ein Smiley dahinter gemacht hast.
Ich muss lachen, als ich das geschrieben habe. muss jetzt auch wieder lachen. Nee, also letztendlich für jemanden, der sagt, okay, ich möchte eher ein bisschen sicherer sein, ein bisschen planbarer. Einfach Planbarkeit. Der sagt, ich finde Anleihen gut, dann findet er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Private Debt auch gut, wenn nicht sogar besser, weil die Renditeprofile attraktiver sind, es schon Vorzüge gibt. Und du halt da auch wieder, wenn du sagst, ich bin heavily into festverzinsliche Produkte, dann macht es doch auch Sinn, in festverzinslichen Produkten zu diversifizieren. Und gutes Produkt, also eher defensiv, also über Markt liegenden, also über Marktdurchschnitt liegendes Zinsniveau, sehr gut planbar. Und auch vergleichsweise liquide. Also klar, trotz Illiquidität, aber vergleichsweise liquide.
Okay. Ich glaube, damit schließen wir das Kapitel erstmal ab. Genauere Informationen, wann der Fonds auf unserer Plattform erscheinen wird, teilen wir dann zu der Zeit mit, wenn es passieren wird.
Können wir auch noch eine Detailvorstellung machen.
Können wir auch nochmal im Detail machen.
Was mit, gerade das Kapitalstrukturthema finde ich halt super spannend. Das heißt, wie gesagt, du bist nicht im Equity, du bist wirklich im Fremdkapital, weil das, ja, Anleihe sind ja auch noch nicht so richtig durchdrungen. Hm. Und Private Debt ist halt auch super spannend. Und da einen aktiven Manager haben, der das sehr, sehr gut macht. Das sind auch häufig irgendwie Großbanken, die früher immer vom eigenen Balance Sheet Kredite vergeben haben, dann sagen, ja gut, dann lassen wir uns jetzt halt auch nochmal das als Anlageprodukt machen und nehmen dann externe Gelder auf. Das ist auch ja. Die Konstellation von uns. Das ist halt top, jahrelanges Knowledge, machen das schon ewig, mit der eigenen Kohle gemacht. Jetzt kannst du quasi in das Know-how, in das Brot- und Buttergeschäft letztendlich der Bank, ist ja Kredit, kannst du rein investieren, davon partizipieren. Das ist schon stark.
Ja, ja. Die Infos werden dann im Podcast kommen, werden sicherlich auch dann mal per Mail kommen, wenn ihr bei uns angemeldet seid, wenn ihr Kunden seid, werdet ihr es als erstes erfahren, auch welcher Asset Manager dahinter steht, wird dann alles zur Zeit kommen. Robin, ich bedanke mich bei dir. Wenn es Fragen gibt, schreibt sie uns per Mail, hello@investnow, schreibt sie uns auf LinkedIn, auf Instagram, und damit würde ich die Folge für heute beenden.
Wunderbar, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Es war wie immer ein innerliches Blumenflicken.
Ein inneres Delfinschwimmen.
Robin, wir hören uns beim nächsten Mal.
Auf bald. Ich freue mich.
Bis dann. Ciao.